Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Scientists for Future. Wir sind ja mittlerweile bei Episoden im dreistelligen Bereich. Das heißt, wir sind auch thematisch sehr weit aufgestellt. Und heute geht es um die Folgen einer Aktion des zivilen Ungehorsams. Das war in München beim Justiz- oder vor dem Justizministerium eine Straßenblockade, auch mit einer Übergabe an Erklärung und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt gleich mal an Conny übergeben, aber erst noch eine kurze Vorstellung, auch dass wir überhaupt wissen, wer hier spricht. Da würde ich dann Conny dich als letztes nehmen und dann kannst du gleich erzählen, was da genau in München passiert ist. Also hallo Luca. Luca, du bist von der letzten Generation und hast auch Bachelor Geoökologie, also hast da durchaus auch einen sachlichen Blick auf diese Thematiken, warst auch bei der Besetzung dabei, ne?
Ich, leider war der Ton gerade weg, ja, genau, ich war bei der Aktion dabei.
Okay, und Mathis Bönte, du bist Jurist, also bist Strafverteidiger und du bist derjenige, der in dem Prozess dann die Verteidigung übernommen hat, ist richtig?
Also es darf immer nur ein Strafverteidiger eine Person pro Aktion verteidigen.
Okay. Genau, und Conny, Cornelia Huth, du bist bei Scientist Rebellion aktiv und bist auch Wissenschaftlerin, lange Zeit als Epidemiologin tätig gewesen und bist jetzt in der Wirtschaft untergekommen quasi. Und magst du uns einfach mal ein bisschen genauer erzählen, was denn da, also wann das überhaupt war in München, was das Ziel war, was ihr da gemacht habt, was dann da auch passiert ist?
Ja, sehr gerne. Also die Aktion, um die es heute geht, war am 28. Oktober letzten Jahres, also 2022, in München, wo wir als Gruppe von Scientist Rebellion, also ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen und AkademikerInnen, die eben auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe hinweisen und auf das nicht ausreichende Gegensteuern der Regierungen, haben wir eine Protestaktion durchgeführt vom Justizministerium in München und dort auch explizit die bayerische Staatsregierung adressiert, haben auch eine Erklärung vorbereitet, die wir vorgetragen haben und auch dem Justizminister stellvertretend für die bayerische Staatsregierung während der Aktion übergeben haben, haben dort also am Stachus eine Straße blockiert und damit auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe hingewiesen. Genau, unterstützend Aktion haben wir Kurzvorlesungen während der Blockade gehalten. Drei Personen waren da beteiligt. Zum einen der Luca Thomas als Geoökologiestudent hat eine Kurzvorlesung gehalten. Ich habe eine Kurzvorlesung gehalten und auch der Jesuitenpater Dr. Jörg Alt, der Sozialmigrationssoziologe ist.
Was war die Erklärung, die ihr übergeben habt?
Genau, die Erklärung hat einfach auf die Dringlichkeit nochmal hingewiesen der ökologischen Krisen, insbesondere der Klimakrise, also die stete Erderhitzung, die ja jedes Jahr dringlicher wird und eben auf die Lösungen betont, die ja nicht ausreichend von der Regierung ergriffen werden. Also wir von Scientist Rebellion sehen das im Prinzip ein bisschen als gebrochenen Gesellschaftsvertrag an zwischen Wissenschaft und Politik. Also die Wissenschaft warnt seit Jahren, spricht auch immer mehr Klartext und die Regierung handelt eben nicht entsprechend. Und das ist nicht einfach eine ökologische Krise, sondern es ja, hat inzwischen einfach dramatische Konsequenzen schon für hunderttausende Menschen auf dieser Welt. Und die Prognosen sind ja ganz klar für die Zukunft, dass das Problem nicht verschwinden wird, wenn wir eben nicht gegensteuern. Und deswegen setzen wir uns so massiv ein, damit eben das Problembewusstsein in der Bevölkerung wächst und fordern eben die Regierung auf, die adäquaten Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil alles andere extrem kurzsichtig gedacht ist.
Ja, das ist ja auch ein bisschen die Idee, hinter diesen Straßenblockaden Aufmerksamkeit zu schaffen, also dass auch die Presse letztlich drauf anspringt. Luca, wie war das echt Presseecho? Also, hat es funktioniert?
Ja, ich denke, das Presseecho war bei der Aktion, aber auch beim Gerichtsverfahren, das er sich danach angeschlossen hat, sehr gut, was sicherlich auch in dem Fall daran lag, dass der Jörg Alt eben mit dabei war, der als, mediales Gesicht, auch eine Person, die eben schon länger in der Öffentlichkeit steht, da natürlich immer eine Anziehungswirkung auf die Medien letztendlich entfaltet. Und ich war mit den Berichten in großen deutschen Tages- bzw. Wochenzeitungen und auch im, im bayerischen Fernsehen und so weiter, war ich ja in dem Fall sehr zufrieden.
Ja, bei Jörg Alt ist ja auch so, dass er immer erkennbar als Priester, Pfarrer auftritt, ne? Also gerade im katholischen Bayern, ist das, merkt man da einen Unterschied oft von den Reaktionen auf der Straße einerseits? Auch die Presse, reagierte die auch anders? Also wird er anders angefasst, wird er anders mit umgegangen?
Also ich hatte es in der konkreten Situation schon so wahrgenommen, dass es auf jeden Fall nicht diese ja, ich sag mal, Ausschreitungen gab, wie man das jetzt schon bei verschiedenen Social Media Videos oder ähnliches gesehen hat, dass eben Menschen von der Straße runtergezerrt werden oder ähnliches, was aber sicherlich auch an der medialen Aufmerksamkeit liegt. Also wenn dort 2-3 Fernsehkameras am Bürgersteig stehen und quasi die Situation filmen, dann ist es einfach auch unwahrscheinlicher, dass Menschen, ich sag mal, das Ganze selber in die Hand nehmen. Genau, und da würde ich jetzt gerne sowohl für Scientist Rebellion als auch für die letzte Generation auch nochmal hinzufügen, dass es eben keine reine Jugendbewegung ist, sondern eben viele ältere Menschen auf der Straße sitzen und das bei denen aber eigentlich wenig Unterschied macht tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass der römische Tag von Jörg da nochmal ein anderes Gewicht hat, aber ich glaube, das Alter an sich macht keinen großen Unterschied.
Okay. Und Mathis, was war denn an vom juristischen Seite her dann eigentlich, sag ich mal so, aus Staatssicht das Problem? Also worüber ging dann letztlich die Strafanzeige?
Vorwurf, der dann immer erhoben wird, ist die Nötigung, § 240 des Strafgesetzbuchs, mit der Argumentation, dass halt der Straßenverkehr da aufgehalten wurde, wobei sich das aus schwer zu erklären, in juristischen Gründen jetzt nicht auf die erste Reihe bezieht, sondern auf die zweite Reihe. Also sobald man einen Stau verursacht und eine zweite Reihe physisch an der Weiterfahrt gehindert wird, handelt es sich tatbestandlich um eine Nötigung und das war dann auch der Vorwurf, der erhoben wurde.
Okay, also wenn man jetzt nur eine Autoreihe blockieren würde quasi, also kommt kein zweites hinten nach, dann ist das noch keine Nötigung. Oder?
Genau.
Okay, interessant.
Genau, also dann sagen die Gerichte, dann ist das ja nur ein psychischer Grund, da jetzt nicht weiterzufahren, weil rein physisch wäre es ja möglich, dann die Aktivisten einfach über den Haufen zu fahren. Und diese rein psychische Komponente, die reicht dann nicht aus für die Nötigung.
Das hieße, also jetzt mal ganz doof gefragt, wenn jetzt ein paar Aktivisten auf die Straße gehen, blockieren und sich dann zwischen jede Autoreihe welche setzen, macht es dann einen Unterschied? Also dass dann jede einzelne Reihe blockiert wird quasi und kein Stau in dem Sinne, also keine zweite Reihe?
Ja, das ist eine gute Frage, über die ich mir so noch keine Gedanken gemacht habe, aber dann ist es ja auch so, dass man aufgrund der vorherigen Reihen, oft man dann aufhört, sobald man die Reihe Aktivisten überfahren hat, wieder auf ein physisches Hindernis stößt und damit ist man wohl wieder drin.
Okay, na gut. Wäre zu schön gewesen. Wie ist das dann weitergegangen? Also ihr habt dann eine Anzeige bekommen, also ihr alle drei zusammen oder jeder einzeln, also Conny, Luca und Jörg zusammen oder alle einzeln? Wie läuft das dann ab? Conny?
Also wir waren auch nicht nur zu dritt. Wir waren eine große Gruppe von WissenschaftlerInnen und AkademikerInnen. Also vielleicht auch noch kurz dazu gesagt, der Pater Jörg Alt gehört auch nicht explizit zur Scientist Rebellion, sondern hat die Aktion einfach solidarisch auch unterstützt. Der gehört keinerlei Gruppierung aus dem Klimaaktivismus explizit an. Wir waren insgesamt zu 12 und ein Teil der Menschen, die beteiligt waren, waren in anderen Strafverfahren dann vor Gericht. Und uns drei hat man zusammengefasst. Ein Teil der Menschen, die beteiligt waren, haben auch die Straße so früh verlassen, dass sie gar nicht vor Gericht gestellt wurden. Also es war unterschiedlich, aber uns drei hat man einfach zusammengefasst in diesem Gerichtsprozess. Einfach nur zur Klarstellung. Luca?
Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Also natürlich werden einzelne Verfahren geführt und wir können auch zu unterschiedlichen Dingen verurteilt werden in so einem Verfahren, aber quasi aus auch ökonomischen Gründen für das Gericht fassen die halt häufiger mal Verfahren zusammen, um das eben einmal nur aufrollen zu müssen.
Seid ihr da eigentlich schon an dem Punkt als letzte Generation, dass die Gerichte langsam rein eine Zeitproblematik kriegen? Du nickst schon, ja, Luca?
Ja, durchaus. Also bin, haben sie auch tatsächlich versucht, quasi extra Stellen einzurichten an den Amtsgerichten mit Menschen, die quasi sich nur mit Fällen der letzten Generation beschäftigen, wo von unserer Seite auch schon angekündigt wurde, dass wir nach Möglichkeit dagegen vorgehen wollen, weil das ja eigentlich der Unabhängigkeit, die RichterInnen haben sollten, erstmal widerspricht, dass sie nur für bestimmte Fälle eingesetzt werden. Dann könnte man ja auch dahin gehen und diese Menschen extra danach auswählen, quasi, wie sie dann in diesem Fall auch vermutlich urteilen werden. Genau, das heißt, das ist schon so ein Zeichen, dass gerade in Berlin, wo ja die meisten Verfahren laufen, da durchaus auch Kapazitätsgrenzen schon erreicht werden. In anderen Städten würde ich mal vermuten, ist das nicht der Fall.
Okay, und wahrscheinlich wird es mehr werden, weil ihr hört ja auch nicht auf, ne? Das ist ja nicht der Plan. Genau, da nickt er wieder. Mathis, wie ist denn jetzt, also der Prozess ist ja gelaufen, wurden alle drei verurteilt, richtig? Und also kannst du das mal juristisch einordnen, einfach so ein bisschen, wo man da steht?
Das gerichtliche Verfahren fing an mit einem Strafbefehl. Das ist sowas Übliches, wozu Staatsanwaltschaften und Gerichte greifen, wenn sie meinen, das ist ja ein einfacher Fall. Da werden wir keine großen Probleme mit haben. Da brauchen wir auch keine Hauptverhandlung unbedingt. Dann schicken wir den Beschuldigten einfach mal Strafbefehle zu. Und wenn die innerhalb von 2 Wochen keinen Einspruch dagegen einlegen, dann ist das wie eine rechtskräftige Verurteilung. So als wenn man nachher Hauptverhandlung verurteilt war. Und ja, das haben sie in dem Fall auch gemacht. Die Beschuldigten haben dann Einspruch eingelegt und dann muss es trotzdem zu einer Hauptverhandlung kommen. Also man ist dann sozusagen noch im Strafbefehlsverfahren, aber da schließt sich dann die Hauptverhandlung an mit dem Urteil, wie man es auch aus anderen Verfahren dann kennt. Ja, die Hauptverhandlung hat sich über 2 Verhandlungstage dann sogar erstreckt. Also war dann doch alles andere als einfach auch für das Gericht. Und endete mit einer Verurteilung wegen Nötigung. Alle 3 Angeklagte wurden zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen verurteilt. Und um das einzuordnen, also so eine Geldstrafe setzt sich zusammen aus Tagessätzen und mal Tagessatzhöhe. Also Tagessatzhöhe richtet sich nach dem Verdienst. Das ist dann das, was man netto an einem Tag zur Verfügung hat. Ja, und 10 Tagessätze, das bedeutet dann das, was man an 10 Tagen an Einkommen zur Verfügung hat, so hoch dann ist dann die Geldstrafe. Das war dann, also das ist tatsächlich sehr, sehr milde. Insbesondere bei Jörg Alt ist das kaum ins Gewicht gefallen. Er hat halt gesagt, ja, als Jesuitenpater verdiene ich kein Geld. Hat dann die geringstmögliche Tagessatzhöhe erhalten, das war 1 Euro. Also muss jetzt letzten Endes 10 Euro zahlen und bei den anderen war es dann auch nicht so viel höher. Also es war letzten Endes klar, dass es eine symbolische Strafe war und die Richterin hat auch deutlich zu erkennen gegeben, dass sie sehr mit sich ringt, ob sie die Angeklagten nicht doch freisprechen sollte.
Okay, also man könnte schon sagen, dass die Richterin auch die Problematik, wegen der ihr ja auf der Straße wart, Klimakrise, Biodiversitätskrise, verstanden hat.
Sie hat es immer wieder signalisiert, wobei das bei den Gerichten jetzt auch nicht ungewöhnlich ist in solchen Verfahren. Also da spiegelt sich dann auch das wieder, was so die, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die häufigste Reaktion ist. Dieses Jahr mit der Klimakrise, da habt ihr vollkommen recht, das ist total schlimm und da muss mehr gemacht werden, das wollen wir überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Aber die Aktion, das geht halt nicht, das kann man ja nicht erlauben. Und letzten Endes fügte sich die Reaktion in das Bild ein, wobei die Richterin in dem Fall schon sehr bemüht war, uns zu signalisieren, ja, dass sie da große Probleme mit hat, zu verurteilen. Und letzten Endes ist ja auch mehr oder weniger eine symbolische Verurteilung dabei rausgekommen.
Sie hat ergänzend vielleicht kurz auch von selbst die Worte benutzt, dass sie die Klimakrise als das drängendste Problem der Menschheit ansieht. Das fand ich schon bemerkenswert. Also da hat sie nicht nur einfach das bestätigt, was wir gesagt haben, sondern das war in einem Teil ihrer Rede Worte, die sie selber benutzt hat und was sicherlich auch mit reingespielt hat in ihr Ringen um das Strafmaß. Weil ich persönlich hatte schon den Eindruck, dass sie, ich meine, ich denke, kaum jemand von uns hat wirklich begriffen, was auf uns zukommt die nächsten Jahre, wenn wir eben nicht entsprechend gegensteuern. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie zumindest zu dem Teil der Bevölkerung dazugehört, die eine Ahnung davon haben.
Luca, ist das auch eine Strategie oder sagen wir mal zumindest ein Side-Effekt, dass, gut, bei der Richterin war es wahrscheinlich so, dass sie das schon verstanden hat, aber grundsätzlich auch in Prozessen irgendwie auch dem Juristapparat bewusst zu machen, wo wir eigentlich gerade stehen mit diesem Planeten?
Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall auch Teil der Strategie von den Gerichtsverfahren. Ich würde sagen, einmal in Bezug auf die Richter und die RichterInnen, weil natürlich bei so Aspekten wie eben dem rechtfertigenden Notstand nach § 34 Strafgesetzbuch, worüber wir vielleicht gleich auch noch sprechen, ist schon entscheidend ist, dass man eine Vorstellung davon hat, wie dringend und wie gegenwärtig denn die Gefahr eigentlich ist, in der wir uns befinden. Deswegen ist es auf jeden Fall notwendig, dort auch, ich sag mal, ein Stück weit Wissensvermittlung vielleicht zu machen. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir auch immer Sachverständige versuchen einzuladen zu den Verfahren über Beweisanträge, was in der Regel aber leider abgelehnt wird, von den Gerichten sich dann auch näher mit den Thematiken zu beschäftigen. Und der andere Punkt ist, dass natürlich zumindest aus meiner Sicht diese Gerichtsverfahren auch immer Teil der Aktion sind, quasi so der verlängerte Arm der Aktion auch in die Gerichte hinein, zumindest dann, wenn sie eben auch mit begleitet werden. Und dann bietet das natürlich neben der Aktion nochmal auch eine gute Möglichkeit, soweit es eben geht, öffentlichkeitswirksam eben ja die eigenen Argumentationen und letztendlich die Dringlichkeit auch nochmal darzustellen, was sich dann weniger auf die RichterInnen, sondern mehr auf die allgemeine Öffentlichkeit richtet.
Was dann Stichwort wieder die Presse drumherum quasi ist.
Genau.
Du hast einen Paragraph angesprochen. Da ging es um was?
Das ist der Paragraph 34 im Strafgesetzbuch, der sogenannte rechtfertigende Notstand. Da geht es quasi darum, wenn es eben eine gegenwärtige Gefahr gibt, die nicht mit milderen Mitteln abzuwenden ist, dann sind eben, können auch Handlungen, die sonst normalerweise als Straftat verurteilt werden würden, eben gerechtfertigt werden durch diesen Notstand, der quasi besteht. Und da sind im Wesentlichen gibt es zwei Voraussetzungen, eben einmal, dass eine gegenwärtige Gefahr vorliegen muss und dass sie nicht mit milderen Mitteln abwendbar ist. Und meistens ist da der zweite Punkt, dass was eben strittiger ist vor Gericht. Also dass es eine gegenwärtige Gefahr gibt, dass die Klimakatastrophe ein Problem ist, das wird meistens von den Gerichten auch anerkannt und als wahr unterstellt. Also sie sagen quasi, das sehen sie auch so. Schwieriger wird es dann meistens bei der Art und Weise auch der Protestform und der Frage, ob eben diese Straßenblockaden auf der einen Seite geeignet sind, für mehr Klimaschutz zu sorgen und auf der anderen Seite auch erforderlich sind, also dass es eben keine anderen und eben auch milderen Mittel geben darf, um letztendlich diese Veränderung herbeizuführen.
Ja, ist wahrscheinlich dieser direkte Zusammenhang, der dann so ein bisschen fehlt, wenn ich sage, okay, ich trete dir jetzt die Tür ein, um dich aus dem Feuer zu retten, ist das natürlich sehr viel direkter, anstatt ich mache auf etwas aufmerksam, damit jemand etwas tut. Mathis, wie wird das dann juristisch dann gehandelt? Also wie ist dann die Argumentationslage für und wider? Wie entwickelt sich das?
Ja, also wie Luca schon richtigerweise gesagt hat, die meisten Gerichte sagen, nö, das ist nicht geeignet oder es gibt ja mildere Mittel, wobei man dazu sagen muss, die milderen Mittel, die gibt's natürlich. Man kann Petitionen schreiben, man kann demonstrieren, aber das muss auch mindestens genauso geeignet sein, damit man beim Notstand rausfliegt. Und damit wollen sie sich die Gerichte dann schon nicht mehr so gerne beschäftigen.
Einfach weil, ja, also einfach weil es schon genug Demos und Petitionen und so weiter gab und man ja offensichtlich sieht, dass die wenig Erfolg haben. Und
ja, genau. Also ich hatte letztens auch ein anderes Verfahren in Bayern, da habe ich Luca verteidigt. da hat das bayerische Oberste Landesgericht einfach gesagt, ja, es gibt ja mildere Mittel wie demonstrieren, Petitionen und so weiter, dass man im Grundgesetz auch ausdrücklich geregelt ist, dass man dazugreifen darf in unserer Demokratie. Und hat sich aber mit keinem Wort mit der Frage auseinandergesetzt, ja, ist das denn überhaupt gleich geeignet oder mindestens gleich geeignet wie Straßenblockaden? Meiner Sicht ist es offensichtlich, dass solche Aktionen nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit erregen. Ich habe selbst Bundestagspetitionen gestartet für eine Klimaprämie. Das hat keinen groß interessiert, obwohl wir da auch 4.000 Unterzeichner am Ende hatten. Die meisten Demonstrationen sind keinen, weil Fridays for Future war sicherlich eine andere Sache, aber gerade auch wegen der Schulstreiks, also auch wegen der Form des Zivilgehorsams, des Regelbuchs. Von daher denke ich schon, dass denen auch irgendwo klar war, und die hatten auch keine entsprechenden Feststellungen außer ersten Instanz, die sie als Revisionsgericht gebraucht hätten. Wenn die Frage aufgeworfen wird, ist das mindestens gleich geeignet, dann wird es problematisch, dann können wir das nicht mehr einfach so wegnehmen. Deswegen haben sie die Frage einfach ignoriert. Und gerade für Aktivisten wie Luca ist das, finde ich das vollkommen daneben, weil die haben natürlich, und das ergibt sich auch aus den Feststellungen, die in solchen Verfahren getroffen werden, schon alles Mögliche probiert, bevor sie sich auf die Straße gesetzt haben. Die waren dann häufig bei Fridays for Future, haben demonstriert, haben Petitionen eingereicht, aber dann festgestellt, es reicht alles nicht. Und wenn man denen dann mit auf den Weg gibt, jetzt demonstriert doch mal oder schreibt doch mal eine Petition, dann ja.
Ja, aber es ist ja auch ein Stück weit, ne, es ist auch ein Stück weit messbar. Man sieht ja, wie viel Fridays for Future jetzt noch Impact hat, wo sie die Klimastreiks, sage ich mal, außerhalb der Schulzeit machen. ist weniger einfach. Und die Debatte war ja früher auch, das finde ich, das haben so viele Leute vergessen, dass es bei Fridays for Future erstmal darum ging, dass die Kinder gefälligst in die Schule zu gehen haben, weil das Schulpflicht ist. Das war ja die Debatte, die da erstmal hochgeploppt ist. Und das war ja genau dieser Mechanismus. Zivile Ungehorsam, wie du gerade erzählt hast, erzeugt Aufmerksamkeit, was Demos-Petitionen nicht machen. Luca, du wolltest noch was sagen.
Genau, ich wollte eigentlich den Punkt, den du gerade schon angesprochen hattest, auch nochmal ergänzen, dass es eben nicht nur so eine Sache, so eine Verzweiflungshaltung ist quasi. Also wir haben schon alles versucht, aber nichts hat funktioniert, deswegen müssen wir jetzt neue Wege gehen, sondern dass es eben auch aus Sicht der Sozialwissenschaften, der Protestwissenschaften einige Menschen gibt, die eben sagen, ziviler Ungehorsam ist mit einer der erfolgreichsten Protestmittel, die es quasi gibt. Und es gibt viele historische Beispiele, wo das eben sehr gut funktioniert hat. Und einige gehen sogar so weit, wie zum Beispiel Erica Chenoweth, die eine relativ einflussreiche Studie in dem Bereich geschrieben hat, die sagt, aus ihrer Sicht kann sich an keine richtige Bewegung erinnern, die nicht zumindest auch Mittel des zivilen Ungehorsams genutzt hat, um ihre Ziele letztendlich durchzusetzen. Also es ist nicht nur, wir machen das jetzt, weil uns nichts mehr anderes einfällt, sondern wir machen das, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es ein effektives Mittel ist.
Klar kann es heute in der Mediengesellschaft anders sein, das wird sich zeigen, aber das ist erstmal tendenziell relativ klar, dass es gute Argumente dafür gibt. Und da, Mathis, lässt sich dann ein Richter einfach nicht drauf ein. Wie kann das denn sein? Das ist doch sein Job.
Ja, richtig. Also da kommen halt die Standard-Gegenargumente, die man auch so in der gesellschaftlichen Debatte hört. Mit dem zivilen Ungehorsam wird man die Leute nur gegen sich aufbringen und auch gegen das Thema dann aufbringen. Wir reagieren dann auch in dem Bereich so, dass wir die Einholung von Sachverständigengutachten zu der Frage beantragen, weil es da halt sozialwissenschaftliche Forschung zu gibt. Luca hat das schon angesprochen, da gibt es zum einen Historiker, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie hat das in der Vergangenheit geholfen, aber es gibt auch sozialpsychologische Experimente, die ganz interessant sind, wo man den Leuten halt Berichte über solche Aktionen vorlegt und dann auch tatsächlich feststellen kann, die entsprechenden Gruppierungen, die verlieren dadurch an Ansehen, die sind nicht mehr so beliebt.
Suffragetten, bestes Beispiel.
Genau, und das zeigen ja auch die Umfragen bei der letzten Generation, dass die Zustimmungswerte für die letzte Generation jetzt nicht so hoch sind, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, die Ablehnung liegt bei 80%. Aber nichtsdestotrotz kommt bei solchen Experimenten raus, dass die Leute den Klimaschutz dadurch nicht schlecht ansehen oder nicht für weniger wichtig halten. Also dass das eigentliche Anliegen, worum es denn geht, nicht darunter leidet.
Vielleicht noch, Conny, kurz bevor, oder falls du es direkt dazu sagen willst, ansonsten würde ich nämlich noch kurz fragen, wie kann es sein, dass das ein Richter, also was macht dann der Richter? Sagt er einfach, nö, die Argumentation interessiert mich nicht, oder nö, hier keine Sachverständigen? Conny?
Also in unserem Fall wurde eigentlich zu unserem Erstaunen, oder das kommt, glaube ich, auch nicht allzu oft vor, kannst du gleich auch noch einordnen, Mathis, wurde unser Beweisantrag, dass eben der Protest wirksam ist, als wahr unterstellt. Was uns immer gar nicht so lieb ist, genauso wie bei den Klimawissenschaftlern, weil wir eigentlich gerne wollen, dass eben ein Wissenschaftler gehört wird am Gericht, der tatsächlich die Fakten im Gerichtssaal auch thematisiert und die ungeschönte Wahrheit spricht. Und genauso ist es bei unserem Beweisantrag gewesen zur Wirksamkeit des Protests. Ich kann den vielleicht ganz kurz vorlesen, wie der Wortlaut war.
Gerne.
Dort heißt es wir haben die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt zum Beweis der Tatsache, dass Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Straßenblockaden Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken, ohne dem Anliegen des Klimaschutzes zu schaden, und dass sie dazu geeigneter sind als gewöhnliche politische Aktionen wie Demonstrationen und Petitionen. Und das ist in unserem Fall bei dem Gerichtsprozess in München vom Gericht tatsächlich auch als wahr unterstellt worden und damit sozusagen der Antrag auf einen Sachverständigenanhörung abgelehnt. Was ich da vielleicht auch noch erwähnen kann in dem Zusammenhang, dass wir uns auf diesen Gerichtsprozess tatsächlich sehr intensiv auch vorbereitet haben. Und Mathis Bönte und ich, wir haben im Vorfeld zahlreiche Gespräche auch mit Sozialwissenschaftlern, Professoren und Protestwissenschaftlern geführt. Zum einen für diesen Beweisantrag und zum anderen aber auch, um durchaus tatsächlich deren Meinung zur Wirksamkeit vom Protest einzuholen. Und alle Gespräche, die wir da geführt hatten, waren die Wissenschaftler auch bereit, als Sachverständige vor Gericht eben genau zu diesem Thema Wirksamkeit des zivilen Ungehorsams auszusagen. Also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es da aus meiner Sicht nicht mehr viele Zweifel, dass Protest notwendig ist. In welcher Form dieser am wirkungsvollsten ist, da denke ich, gibt es keine klaren, gesicherten Erkenntnisse. Ziviler Ungehorsam hat in der Vergangenheit oft geführt, hat oft zum Erfolg geführt, aber dass Protest ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, ist meines Erachtens inzwischen unstrittig.
Wie ist das, vielleicht gerade an dich, Mathis, weil du da ja der Fachmann bist, wenn Gerichte jetzt sowas anerkennen, ist das eine Relevanz auch, also anerkennen, dass ziviler Ungehorsam das mächtigste Mittel ist, mal kurz gesagt, ist das dann für zukünftige Prozesse hilfreich oder macht das jedes Gericht dann wieder mit sich selbst aus?
Ja, das macht grundsätzlich jedes Gericht mit sich selbst aus. Und in dem Fall, da beim Amtsgericht München, das war tatsächlich eine Besonderheit, dass sie nicht nur gesagt haben, ja okay, wir unterstellen das mit der Klimakrise als wahr, dass die so schlimm ist, dass die eine gegenwärtige Gefahr für die menschliche Zivilisation ist, sondern auch, dass ziviler Ungehorsam erforderlich ist, um das Problem zu lösen. Das hat das Gericht beides als wahr unterstellt. Wahrunterstellung bedeutet, ja okay, wir könnten eh nicht das Gegenteil beweisen und das muss man ja im Strafprozess, deswegen behandeln wir das jetzt einfach so, als ist es so, ohne das näher aufzuklären.
Okay.
Und das Amtsgericht München ist dann aber mit einer weiteren Argumentation gekommen, die ich jetzt vor Gericht eher selten erlebt habe, aber in der strafrechtlichen Literatur ist das das Standardgegenargument gegen die Rechtfertigung von zivilem Ungehorsam. Wir haben gesagt, ja, das passt nicht in unsere Demokratie, wir haben halt ein Mehrheitsprinzip. Alle Wahlberechtigten gehen alle 4 Jahre wählen, da zählt jede Stimme gleich viel. Ist deswegen entsprechend im Bundestag abgebildet und da werden halt Mehrheitsentscheidungen getroffen und auf diese Art und Weise wird das Mehrheitsprinzip als wesentlicher Bestandteil des Demokratieprinzips dem Geltung verschafft. Und da hat halt das Amtsgericht München gesagt, in diese Demokratie passt das halt nicht rein, weil wenn jetzt eine Minderheit sich anmaßt, einfach zu sagen, ich habe Recht und ich setze das jetzt durch, wo kämen wir denn dahin? Das passt nicht zu unserer Demokratie. Das ist halt auch ein beliebtes Argument, was man da hört. Das aber meines Erachtens nicht so überzeugend ist, wie ich vielleicht noch ausführen kann.
Ja, gerne. Also ich denke das direkt an einzelnen Entscheidungen von Politikern, ne?
Ja, also letzten Endes, wenn die politische Meinungsbildung tatsächlich so stattfinden würde, dass wir die Abgeordneten des Bundestages wählen und ansonsten können die unbeeinflusst da ihre Arbeit machen und sich ernsthaft mit den Sachverhalten auseinandersetzen, hier und da mal Experten hören und dann auf der Basis zu Entscheidungen kommen würden, dann hätte ich da auch kein Problem mit. Aber es ist in unserer Demokratie gang und gäbe, dass irgendwelche Minderheiten, und seien sie noch so klein, sich da versuchen, irgendwie vorzudrängeln und Einfluss auf Entscheidungsträger auszuüben. Und üblicherweise ist es ja auch so, dass dabei diejenigen besondere Macht haben, die jetzt über viel Geld und Status verfügen. Die können dann Parteien sponsoren, die können parlamentarische Abende veranstalten, wo sie die Abgeordneten einladen, Essen spendieren, Lobbyisten beauftragen, professionelle Lobbyisten, die sich mit denen auf ein Weinchen verabreden und ähnliche Sachen. Also da sind wir eben nicht alle gleich. Und deswegen bei dem, was da letzten Endes im Bundestag beschlossen wird, da spiegelt sich deswegen nicht die Mehrheitsentscheidung in dem Sinne wieder, sondern da macht man schon Abstriche von und ziviler Ungehorsam ist halt dann ein Mittel von denen, die nicht über dieses Geld und diesen Status verfügen, um sich auf diese Art und Weise vorzudringen. Die brauchen halt andere Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Und wer nicht die Macht hat, der versucht es halt auf diese Art und Weise. Und deswegen, also mir wäre es lieber, wir hätten eine Form der Demokratie, wo das nicht notwendig wäre und wo das nicht reinpassen würde. Aber ist halt nun mal so, dann müssen wir damit leben. Dann gehört auch ziviler Ungehorsam dazu.
Wie ist es bei solchen Argumentationen? Steigt das Gericht dann oftmals wieder aus? Oder, weil es ist ja schlüssig, was du da sagst.
Ja, ich habe es auch genauso argumentiert beim Amtsgericht München. Das klang ja, also hat die Richterin auch gesagt, ja, das wird ja plausibel klingen, das war jetzt am ersten Verhandlungstag. Und letzten Endes ist der Argumentation doch nicht gefolgt, sondern hat sie in ihrer Urteilsbegründung auch letzten Endes einfach ignoriert. Das ist halt das, was sie machen, was die Gerichte da machen, wenn sie in der Sache nicht weiterkommen. Es ist aber doch sehr, sehr unbequem und unangenehm für die Würde der Argumentation zu folgen. Dann wird es einfach ignoriert und außen vor gelassen.
Luca, du wolltest noch was sagen?
Genau, ich wollte dazu noch ergänzen, dass mich dabei meistens auch besonders stört, dass es halt immer so dargestellt wird, als ob das jetzt hier irgendwie unsere private Meinung wäre, die wir uns einfach mal so überlegt hätten. Und genau, dazu heißt es zum Beispiel auch, im Urteil würde die Rechtsordnung insoweit einen Rechtfertigungsgrund akzeptieren, der allein auf der Überzeugung des Handelnden von der Überlegenheit seiner eigenen Ansichten beruht, so liefe dies auf eine grundsätzliche Legalisierung von Straftaten zur Erreichung politischer Ziele hinaus. Da wird das schon wieder so groß gemacht, was eigentlich gar nicht notwendig wäre quasi, weil wir haben jetzt ja hier keine Situation, wo einfach irgendwie Meinungen vertreten werden, die anderen Meinungen gegenüberstehen, sondern wir haben ja auf klimawissenschaftlicher Ebene einen wissenschaftlichen Konsens letztendlich, der nicht nur sagt, dass wir Verursacher dieser Klimakrise sind, sondern dass es auch sehr dramatisch ist. Und wir haben die Staatszielbestimmung aus Artikel 20a Grundgesetz. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, wo sie eben auch ein intertemporales Freiheitsrecht begründet haben. Also es gibt viel Grundlage, auch juristische Grundlage, auf die wir uns ja auch berufen und wo wir letztendlich ja auch als letzte Generation, aber letztendlich auch als Scientist Rebellion sagen, die Politik muss ihre eigenen Versprechen letztendlich einhalten. Und genau, von daher finde ich immer dieses Darstellen, ja, wenn wir das jetzt hier bei der einen Gruppe, ich sag mal, erlauben, in Anführungszeichen, dass man Straßenblockaden machen kann für diesen Zweck, dann müssen wir es ja allen erlauben. Das ist einfach eine Aktionsform, die Ziele verfolgt, die auf dem Grundgesetz aufbauen. Wenn das bei anderen Aktionsformen auch der Fall ist, dann werden die sicherlich auch Probleme ansprechen, die eben gewichtig sind und für die es dann auch für die es auch gerechtfertigt ist, solche Aktionsformen anzunehmen.
Und spannend ist ja vor allem, dass die Richterin sowohl die Klimakrise und die Drastik und Dringlichkeit für wahr hält, als auch den Wirkmechanismus von zivilen Ungehorsam und dann so einen Satz am Ende da hinterher schiebt, ist jetzt natürlich sehr aus der Ferne, aber mach das bitte.
Ja, da wollte ich kurz einhaken. Also der Satz, der stammt ursprünglich nicht von der Richterin vom Amtsgericht München, sondern vom Oberlandesgericht Celle. Das war die erste Revisionsentscheidung zum zivilen Ungehorsam aus Klimaschutzgründen, die sich auch nicht ernsthaft mit der Problematik auseinandergesetzt hat. Und die Richterin hatte dann offensichtlich keine Lust, eine eigene Begründung hinzuschreiben, hinter der sie dann vielleicht auch gar nicht so stand, sondern hat dann einfach vom Oberlandesgericht Celle abgeschrieben. Damit hatte sich die Sache.
Kann es trotzdem sein, dass die Richterin irgendwo dazwischen Stühlen sitzt, wo sie sich eigentlich gar nicht reinsetzen dürfte, aber so dieses, eigentlich müsste ich euch freisprechen, aber wie schaut denn das hier in Bayern aus, wenn ich solche Leute freispreche? Also irgendwie, es hat so ein Geschmäckle in die Richtung zumindest. Wie ist denn da eure Einschätzung von der Richterin, von dem Dilemma, wo sie drin steckt, was ja kein sein sollte, weil sie sollte nüchtern, also neutral sein?
Also Geschmäckle sehe ich da nicht.
Okay.
Was man dazu sagen muss, wenn die tatsächlich wegen Notstands freisprechen würden, dann hätte das zum einen sehr weitreichende Konsequenzen. Also wenn das alle Gerichte machen würden, dann hätte es halt zur Folge, dass die Leute einfach unbehelligt auf die Straße gehen könnten. Ich finde das gut, dann hätten wir gewonnen, aber das muss man sich auch erstmal trauen.
Ja gut, aber man muss ja als Richterin, da ist keine Frage, also klar, es sind Menschen, aber es geht um
genau,
Gesetz.
Also was bei denen aber das größte Hemmnis sein dürfte, ist, sind zwei Sachen eigentlich. Einmal ist es sehr viel Arbeit, die auch so am Amtsgericht normalerweise keinen Platz hat, weil da müsste man sich tatsächlich ernsthaft mit der Klimaforschung auseinandersetzen und das plausibel in seinem Urteil darstellen. Das ist halt diese Gefahr für die menschliche Zivilisation ist und nicht nur einfach sagen, yo, ich unterstelle das jetzt als wahr. Und zum anderen, wir haben das beim Urteil des Amtsgerichts Flensburg erlebt, da hat ein Gericht mal wegen rechtfertigenden Notstands freigesprochen. Das war sofort in allen Medien, in der juristischen Fachpresse wurde das durchgereicht und da gab es natürlich auch sehr, sehr, sehr kritische Kommentare. Richter und Richterinnen sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die sich da besonders gerne exponieren. So ist jedenfalls meine Erfahrung und das dürfte da der maßgebliche Grund sein, aber jetzt nicht, dass sie sich irgendeiner bayerischen
aber es hat ja trotzdem.
Sie hat auch so zwischen den Zeilen zu erkennen gegeben, dass sie sich auch nicht, wie Mathe schon meinte, gegen das Oberlandesgerichtsurteil stellen möchte. Also hat eben da die Passagen auch zitiert und ja, hat auch zu erkennen gegeben, dass sie auch damit hadert, aber sich eben nicht als Richterin am Amtsgericht da dagegen stellen möchte, was ich jetzt schlecht beurteilen kann, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, diese Einstellung zu haben, dass man sagt, man folgt jetzt dem Oberlandesgericht, weil man selber nur ein Amtsgerichtsrichter ist oder wir hatten an sie appelliert, dass sie sich ihr eigenes Urteil bildet, dass sie sich davon nicht beeinflussen lässt. Aber es ist dann doch eben so gekommen. Vermutlich geht es auch davon aus, dass sowieso in Revision bzw. Berufung gegangen wird, die ja sowohl der Staatsanwalt gemacht hat, auch hier, dass es jetzt nur ein erstinstanzliches Urteil ist, wo er das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das heißt, auch wenn sie jetzt entschieden hätte, zu unseren Gunsten sozusagen uns freigesprochen hätte, wäre es für sie auch klar gewesen, dass der Staatsanwalt dagegen in Berufung geht und es sowieso noch ein höheres Gericht beurteilen wird, den Fall.
Okay, also nur ganz kurz, der Prozess ist abgeschlossen, das hat man jetzt relativ klar. Und es ist jetzt der Staatsanwalt in Berufung gegangen, weil das Urteil zu gering ist aus dessen Sicht wahrscheinlich. Und ihr seid selber auch in Berufung gegangen. Oder wo stehen wir denn jetzt gerade?
Genau, wir haben auch Rechtsmittel eingelegt, beziehungsweise wurde eben jeweils durch die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt und das ist jetzt von uns aber auch noch nicht näher bestimmt worden, ob das jetzt in die Richtung Berufung oder Revision gehen soll.
Matthias,
ja, mittlerweile haben wir es ja als Revision bestimmt, weil wir halt meinen, dass das eine grundsätzliche Geschichte ist und das bayerische oberste Landesgericht da seine Fehlentscheidung aus April, was glaube ich mal korrigieren sollte. Die Entscheidung hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, wo die einfach gesagt haben, nee, es gibt ja mildere Mittel ohne, und die Frage, sind diese milderen Mittel mindestens gleich geeignet, komplett ignoriert haben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, da muss eine grundsätzliche Entscheidung vom Bayerischen Obersten Landesgericht nochmal her und sind deswegen in Revision gegangen oder haben unser Rechtsmittel als Revision bestimmt, wobei es so ist, dass, weil die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, wenn das Landgericht jetzt sagt, ja, wir nehmen die Berufung an, dann ist unsere Revision erstmal raus. Dann gibt es nochmal eine Hauptverhandlung vom Landgericht München, eine Berufungshauptverhandlung und erst danach können wir wieder in Revision gehen.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Berufung und Revision?
Bei einer Berufung findet nochmal eine neue Hauptverhandlung statt mit dem Urteil. Also das ist im Wesentlichen das gleiche wie in erster Instanz. Und in der Revision, da kommt es nur darauf an, hat das Gericht jetzt Fehler gemacht, dessen Urteil da angefochten wird. Und das ist dann auch ein rein schriftliches Verfahren in aller Regel. Das verläuft dann vollkommen unspektakulär, aber ist halt die höhere Instanz, an der sich, wie wir da auch gesehen haben, häufig die unteren Instanzen orientieren. Wozu sie aber, wenn sie das erste Mal mit der Sache befasst sind, nicht verpflichtet sind. Das kommt auch gar nicht so selten vor, dass dann Gerichte sagen, ja, nein, ich halte das für vollkommen falsch, was da höchstrichterlich entschieden ist, sie sollten nochmal drüber gucken und ich gebe jetzt mit auf den Weg, aus welchen Gründen ich das für falsch halte. Das machen schon Richter ab und zu, aber bisher hatten wir halt noch keine, die den dazu hatten.
Okay, also es ist halt dann doch ein bisschen Geschmäckle, wenn es dann auch einfach mit dem persönlichen Mut zusammenhängt. Also.
Genau, ja, irgendwo schon. Irgendwo hast du da doch recht, ja.
Luca, Conny, also vielleicht auch für Jörg mitgesprochen, jetzt mal so von der emotionalen, persönlichen Seite, wie war denn der Prozess für euch?
Also für mich ist der Prozess sehr emotional gewesen. Ich hatte einfach bisher mit Gerichten, Strafbarkeit noch nie was zu tun. Also ich wäre in meinem früheren Leben, sage ich mal, bevor ich aufgewacht bin und verstanden habe, was die Klimakrise bedeutet und dass es wichtig ist, Widerstand zu leisten und eben klar Position zu beziehen, dass wir stärkere Gegenmaßnahmen brauchen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich irgendwo im Graubereich der Legalität zu bewegen. Habe also noch nie einen Gerichtssaal von innen gesehen oder mit der Justiz, Polizei zu tun gehabt. Insofern ist das für mich durchaus höchst emotional. Also ich reflektiere da schon stark, ob die Mittel, sage ich mal, und der ganze Gerichtsprozess etc., ob es das wert ist sozusagen, weil ich das als Belastung empfinde. Aber dadurch, dass ich die Klimakrise eben als so drängende Herausforderung, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen, akzeptiert habe, dass wir einfach nicht so weitermachen können wie bisher und dass es Störungen braucht und ein Aufrütteln der Gesellschaft braucht, war das für mich dann auch in Ordnung, dort zu erscheinen, das Ganze mitzumachen, mich da quasi vor der Justiz zu verteidigen. Hochemotional für mich, aber im Endeffekt die Sache wert und in Ordnung.
Bist du dann eher passiv, eher aktiv? Redest du viel, wenig? Wie verhältst du dich selbst vor Gericht?
Im Gerichtsprozess, meinst du?
Ja, genau. Ja.
Also man hat ja ganz festgelegte Zeiten als Angeklagter, in denen man Stellung beziehen darf. Und die habe ich durchaus auch genützt und gut vorbereitet. Also man hat die Möglichkeit, eine sogenannte Einlassung vorzutragen. Die darf auch eine beliebige Länge haben und dort zu erklären, warum man sozusagen vor Gericht steht, warum man die Tat sozusagen begangen hat. Und das habe ich auch ausführlich genutzt und eben dargelegt, was meine Gründe dafür sind und warum ich das für notwendig halte und eben da auch voll dazu stehe und das auch wiederholen würde. Und da hat man im Prinzip innerhalb eines Gerichtsprozesses zweimal die Möglichkeit als Angeklagter, eben einmal in dieser Einlassung zu beginnen und dann auch noch ein letztes Wort, wo man leider nicht mehr die Möglichkeit hat, Stellung zu beziehen, ist, wenn das Urteil gesprochen ist. Weil wenn dort dann eben so Argumente auftauchten wie das Handeln als ja nicht unbedingt demokratisch zu bezeichnen, hat man natürlich den Impuls, darauf auch gerne nochmal zu antworten und Stellung beziehen. Das ist einem dann aber verwehrt. Also das Urteil muss man dann in dem Moment hinnehmen und hat eben die Möglichkeit, hinterher nochmal Einspruch dagegen einzulegen.
Luca, wie war's für dich?
Ja, also ich kann mich da im Wesentlichen anschließen. Für mich bedeuteten diese Gerichtsverfahren, weil ich natürlich möglichst überzeugend auch dem Gericht darlegen möchte, warum ich diese Aktion mache, warum ich mich daran beteilige, dass ich mich jedes Mal erneut quasi wieder sehr intensiv auch mit der Motivation auseinandersetzen muss und was natürlich emotional auch belastend ist und was auch Punkte sind, die ich sicherlich so jetzt nicht an jedem Tag mir immer so bewusst darüber bin oder so viel dann auch darüber erzähle, wie es vielleicht im Gerichtssaal ist. Das heißt also, diese emotionale Betroffenheit durch die Klimakatastrophe, die einfach permanent, würde ich sagen, besteht, aber nicht immer so doll wahrzunehmen ist oder die ich auch selber, wie ich auch merke, immer mal wieder auch verdränge, dass die in so einem Moment dann einfach sehr präsent ist, weil man es natürlich versuchen will, rüberzubringen. Und dann ist für mich eigentlich die Urteilsbegründung auch mit immer der emotionalste Moment, vor allem, wenn es dann halt dahin geht, dass ich das Gefühl habe, in dem Verfahren, über das wir heute gesprochen haben, waren es jetzt auch zwei Verhandlungstage. Wir saßen da mehrere Stunden, haben dem Gericht mit verschiedensten Beweisanträgen und Redebeiträgen mehrmals erklärt, warum wir das so gemacht haben. Und wenn dann am Ende auf diese Argumente nicht oder nur sehr unzureichend eingegangen wird, dann ist das meistens der Moment, wo es ja mich auch nochmal emotional macht und wo ich dann das auch nicht so richtig nachvollziehen kann, wieso das Gericht sich da nicht ernsthaft mit den Fragen auseinandersetzt.
Na, ich würde aber sagen, ja, Conny, gerne.
Ich würde nur ganz kurz nochmal erklären wollen, weil jetzt auch die Rede war von Widerstand leisten und sich das zumindest für mich bis vor 2 Jahren noch völlig abstrus angehört hätte. Also ich kann Menschen, die sich noch nicht intensiv mit der Klimakrise beschäftigt haben und für die sich solche Sätze wie wir müssen Widerstand leisten, sehr abstrus anhören. Deswegen, weil das bei mir noch relativ kurz her ist, dass ich mich eben damit beschäftigt habe, so intensiv und die Lage verstanden habe, sehr gut verstehen. Und deswegen möchte ich nur das noch ganz kurz erläutern. Also wir gerade hier in Bayern müssen ja in dieser Dekade nach dem eigenen Klimaschutzgesetz, nach dem Bayerischen Klimaschutzgesetz, also in diesem Jahrzehnt, unsere Treibhausgasemissionen auf die Hälfte reduzieren. Also von 2020 bis 2030 um die Hälfte reduzieren, um unser eigenes bayerisches Klimaschutzgesetz einzuhalten. Und das bedeutet im Prinzip, dass das nicht erfolgt ist bisher. Wir haben jetzt schon 2023. Es gibt einen aktuellen bayerischen Klimaschutzbericht und in dem wird klar, dass wir in den letzten Jahren nur 500.000 Tonnen, also Treibhausgasemissionen pro Jahr reduziert haben und jetzt pro Jahr 10 Millionen Tonnen reduzieren müssen pro Jahr, um da eben in den Zielkorridor wiederzukommen. Also eine Verzehnfachung pro Jahr der Geschwindigkeit, die eben in den letzten Jahren erfolgt ist. Und was unsere Regierung eben macht, ist in die Richtung eigentlich überhaupt keine ernsthafte Steuerung. Und gerade wenn man sich ansieht, was zum Beispiel die CSU auf Twitter so direkt in die Welt hinaus postet oder auch unser bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, dann ist es eben gar nicht die Gesellschaft zu versuchen, in die richtige Richtung zu steuern. Und das ist einfach katastrophal, wenn man es weiterdenkt in die Zukunft. Also wir müssen auf den richtigen Pfad, wir müssen auch die Gesellschaft mitnehmen, was ja auch gerne die Politiker sagen, aber um die Gesellschaft mitzunehmen, müssen auch die richtigen Botschaften kommuniziert werden und eben nicht zum Beispiel getwittert werden, dass ein Leben ohne Bratwürste sinnlos ist, was unser Ministerpräsident wörtlich so tut. Und das muss aufhören. Also das muss einfach aufhören, damit gemeinsam mit der Gesellschaft wir alle zusammen den richtigen Weg einschlagen und die Zukunft von uns und vor allem auch von den zukünftigen Generationen sichern. Also ich habe selber 2 Kinder im Teenageralter und mir ist es einfach ein riesiges Anliegen, die Lebensgrundlagen nicht nur für meine eigenen Kinder, sondern für alle, für die junge Generation, für die Zukunft zu sichern. Und wir werden auch selber als Erwachsene im mittleren Alter direkt noch betroffen sein. die junge Generation am stärksten. Aber wir brauchen selber nicht zu denken, dass wir glimpflich davonkommen, wenn wir eben nicht gegensteuern. Also nur kurz dieser Exkurs, weil sich dieses Widerstand leisten vielleicht für den einen oder anderen radikal extrem anhört, aber es ist einfach wichtig, die Stimme zu erheben, egal auf welche Art und Weise.
Es ist auch eine gute Überleitung. Also ich würde einfach erstmal unterstellen, dass wir da alle total bei dir sind. Jetzt ist für mich fraglich, würde ich jetzt gar nicht als Frage weitergeben, sondern erstmal nur, ob jetzt so ein Statement vor Gericht irgendeinen Wert hat, einen juristischen Wert, so gesagt, ganz konkret. Mathis, du hast die beiden ja erlebt und bist selber als Strafverteidiger nicht nur in diesen Prozessen deinem Leben gesessen, garantiert. Gibt's Tipps, die du geben kannst, vielleicht Leuten, die zuhören, die auch, denen es droht, im Prozess und so weiter, wegen zivilem Ungehorsam, wie man sich vor Gericht verhalten sollte, was einfach auch strategisch klug ist, was strategisch weniger klug ist, wie auch immer, ne? Also ich denke mal, das gibt ja auch, ist ja auch ein Spannungsfeld wahrscheinlich. Das, was gesagt werden will und das, was gesagt werden sollte, um eine Wirkung juristisch zu erzielen.
Ja, es kommt darauf an, welche Strategie man verfolgt, was man erreichen möchte. Also wenn man darauf hinaus möchte, dass das Verfahren möglichst glimpflich ausgeht, dann würde ich empfehlen, sich möglichst frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, also Strafverteidiger, Strafverteidigerinnen zu beauftragen. Die können dann am besten schon im Ermittlungsverfahren was machen, dann was hinschreiben, sich dann mit der Staatsanwaltschaft darauf einigen, wie hoch eventuelle Geldauflage sein soll. Und dann kann es gut sein, dass das Verfahren eingestellt wird. Das ist auch so das übliche Prozedere, was ich als Strafverteidiger mache. Diese Klimaaktivistenverfahren, die laufen aber üblicherweise anders ab. Und in der Regel, wenn ich die Leute verteidige, dann hat das mit meinem normalen Job nichts zu tun. Dann kommt es halt nicht darauf an, wie komme ich jetzt möglichst glimpflich aus dem Verfahren raus, sondern wie wollen die Klimakrise zur Sprache bringen und dazu stehen, was sie da gemacht haben. Und der Tipp, den ich denen immer gebe, ist, also der wichtigste Tipp ist, dass sie ganz sie selbst sein sollen, dass sie offen damit sein sollen, wie die Klimakrise sie bewegt, wie sie dazu gekommen sind, dass sie da am besten keine politischen Reden halten und nur mit irgendwelchen Studien um sich werfen, sondern das in eine persönliche Geschichte einbetten. Dass das für das Gericht nachvollziehbar wird, wie die dazu gekommen sind. Und in dem Zusammenhang ist es dann auch viel leichter, sachliche Informationen zu verdauen und zu verarbeiten und zu behalten. Das macht dann auch wirklich Eindruck. Also ich habe gemerkt in meinem bisherigen Verfahren, wenn es zu einer politischen Rede geworden ist, was die Regierung falsch macht, dann gehen die Ohren irgendwann auf Durchzug. Wenn es aber eine persönliche Geschichte wird, und ich habe mir solche Sorgen gemacht, nachdem ich Studie XY gelesen habe, und dann habe ich die Nachrichten aufgeschlagen und dann kam wieder der Spruch vom bayerischen Ministerpräsidenten und das hat mich dann so niedergeschmettert und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Das kommt ganz anders rüber. Und deswegen empfehle ich da durchaus offen zu sein und dann auch dazu zu stehen, was man da gemacht hat.
Also war das tatsächlich gerade ein gutes Beispiel von dir, Conny.
Conny beispielsweise, die ich ja in dem Verfahren verteidigt habe, die hat das sehr gut gemacht. Die hat eine Einlassung gehalten, die ausführlich war, aber nicht zu lang. Und wo sie auch geschildert hat, wie gerade auch, dass sie zwei Kinder hat, was für Sorgen sie sich macht, wann sie das erste Mal auf das Thema richtig aufmerksam geworden ist, dass sie erst bei Fridays for Future Demos war, da aber den Ernst der Lage noch nicht erblickt hatte und als ihr Sohn sich dann der letzten Generation zugewandt hatte, den erst beruhigen wollte und sich dann richtig eingearbeitet hat und dann ihm nicht mehr sagen konnte, nee, das stimmt alles nicht und es ist nicht so wild und du musst jetzt gar nicht so ein Terz hier machen, sondern dann für sich vor der Entscheidung stand, ja okay, er hat recht, was mache ich jetzt? Spiele ich ihm irgendwas vor, irgendeinen Unsinn und versuche irgendwie eine Pseudonormalität aufrechtzuerhalten oder sage ich jetzt, nee, du hast recht und wir machen das jetzt zusammen und sie hat sich dann für Zweiteres entschieden. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das Gericht auch wirklich beschäftigt hat. Also man merkt bei bei vielen auf der Richterbank dann, dass sie das persönlich durchaus mitnimmt, dass sie sich halt nur nicht trauen und sowas, meiner Einschätzung nach, auch bei der Richterin.
Okay, das ist natürlich dann auch ein Echo, das geschieht, vielleicht sitzt wieder jemand vor der Richterin und dann hat das schon nachgearbeitet, nachgewirkt. Luca, habt ihr vielleicht auch als letzte Generation noch Tipps, die jetzt weniger das Juristische betreffen, sondern vielleicht auch das Umfeld? Also ich will eine Sache, jetzt war in Leipzig was, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, und da wäre es in dem Moment zum Beispiel geschickt gewesen, das Telefon an jemand anderem zu geben. Das ist natürlich eine sehr spezielle Sache, aber so grundsätzlich Verhaltenstipps jetzt vielleicht auch um das Verfahren herum. Gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, das ist schlau, das macht Sinn?
Also ich glaube, den größten Effekt oder den größten Mehrwert, den wir haben können mit solchen Gerichtsverfahren, ist, dass sich die Leute ermächtigt oder auf Neudeutsch empowered fühlen. Also dass sie danach nicht das Gefühl haben, das war jetzt irgendwie eine schlimme Situation und weil dieses Gerichtsverfahren immer so blöd ist, werde ich mich jetzt nicht weiter an Aktionen beteiligen, sondern eher, dass sie mit dem Gefühl daraus gehen, ich hatte hier die Möglichkeit quasi, nochmal darzulegen, warum ich das gemacht habe, und es hat sich auch sinnvoll angefühlt. Es können verschiedene Gründe sein. Entweder, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man den Richter oder die Richterin ein Stück weit überzeugen konnte, oder dass man vielleicht auch einfach die eigene Überzeugung, das hilft ja auch manchmal schon, einfach auch nochmal mit Worten auch dafür einzustehen, was man eben letztendlich getan hat, dass man da sich auch nochmal bewusster darin wird, was auch die eigene Motivation war. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich dieses Gerichtsverfahren selbst so angenehm wie möglich zu gestalten. Freunde, Bekannte beispielsweise eben fragen, ob sie auch mit in den Gerichtssaal kommen können. Wenn man aufsteht oder generell, wenn man seine Einlassung beispielsweise vorliest und dabei in Gesichter schaut, die man kennt, dann schafft das schon mal eine ganz andere Atmosphäre letztendlich, und sich auch von dem Gericht, sage ich mal, auch nicht unnötig stressen lassen zum Beispiel. Also immer wieder auch drauf beharren, wenn man zum Beispiel Pausen braucht, sich diese Pausen entsprechend auch zu nehmen und nicht, weil man jetzt in diesem formellen Dings drin ist, was man vielleicht am Anfang auch gar nicht so sehr durchblicken kann, sich davon irgendwie stressen lassen, das Gefühl haben, ich muss mich jetzt hier so fügen, wie das Gericht das unbedingt möchte, sondern da wirklich versuchen, einen eigenen Standpunkt quasi weiter zu bewahren und eben vor allem in erster Linie auf die eigenen Bedürfnisse achten, denn wenn man das nicht macht, dann ist es quasi nicht möglich, dieses Gefühl der Selbstermächtigung zu haben.
Meint ihr, dass ihr das ganz gut hinbekommen habt, jetzt für euch so? Und vielleicht auch, wie ist der Ausblick? Würdet ihr in ein nächstes Verfahren reingehen? Würdet ihr das wieder riskieren?
Also ich würde sagen, dass es bei mir durchaus der Fall ist. Und dass ich auch dazu bereit bin, weitere Verfahren in Kauf zu nehmen. Und dazu kommt noch, dass ich durchaus jetzt auch durch meine eigenen Verfahren auch gemerkt habe, dass das was ist, was mir Spaß macht, auch so ein bisschen vielleicht so dieser jetzt ein bisschen abgelöst von der emotionalen Ebene, aber auch dieses intellektuelle die Herausforderung, sage ich mal, auch mit dem Gericht da zu versuchen, das möglichst gut zu formulieren, irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten noch zu finden. Und genau, deswegen bin ich auch Teil vom Legal Team der letzten Generation und werde mich unabhängig jetzt von meinen eigenen Verfahren sicherlich noch mit einigen Gerichtsverfahren in der Zukunft beschäftigen und empfinde gerade das auch, eben diese Laienverteidigung machen zu können, andere Menschen dabei zu unterstützen, auf jeden Fall als ein starkes Gefühl der Ermächtigung, ja.
Conny, wie ist bei für dich?
Mich schreckt es auch nicht ab, sondern ich habe schon auch vor, weiter in Aktion zu gehen. Also ich war schon und habe das auch in der Zukunft vor, an vielfältigen Aktionen beteiligt, die eben auch gar nicht unbedingt immer alle zu einem Gerichtsverfahren führen. Also ich bin ja bei Scientist Rebellion aktiv und da zum Beispiel auch eine andere Aktionsform, dass wir wissenschaftliche Veröffentlichungen an zum Beispiel Regierungsgebäude plakatieren mit einem Mehl-Wasser-Kleister. Das ist also auch nicht mal eine Sachbeschädigung, um auf die wissenschaftliche Botschaft und dass eben die Wissenschaft nicht genug gehört wird, hinzuweisen. Und so etwas führt dann auch nicht unbedingt zu einem Gerichtsverfahren. dadurch, dass ich berufstätig bin, Mutter, sag ich mal, muss ich mit meiner Zeit auch etwas dosiert umgehen und die Gerichtsverfahren sind eben schon alleine auch eine Aktion. Ich werde das nicht scheuen in der Zukunft, ich werde da auch weiter gegebenenfalls an Blockaden teilnehmen, die dann das zur Konsequenz haben, aber das Spektrum von Scientist Rebellion ist auch viel weiter, das würde ich gerne auch einfach an dieser Stelle auch betonen, weil unsere primäre Ziel ist eben, die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit des Gegensteuerns zu thematisieren. Und da gibt es eben auch noch andere Wege als Straßenblockaden. Aber wir sehen das durchaus eben auch als eine, in der Vielfalt der Methoden, als eine wichtige Möglichkeit da und erklären uns auch explizit solidarisch mit der letzten Generation und eben diesem breiten gesellschaftlichen Protest. Was ich selber mir wünschen würde, vielleicht auch hier von dem ein oder anderen Hörern dieses Podcasts, ist, dass noch mehr Menschen versuchen, auch zu erklären, eben die Dringlichkeit der Situation. Also wenn jemand sagt, er möchte sich selber daran nicht beteiligen, hat aber durchaus verstanden, wie dringend die Situation ist, dann gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also wir in Bayreuth, da wo ich wohne, haben uns jetzt zum Beispiel gerade zu einem Bündnis zusammengeschlossen von 12 Initiativen, Nachhaltigkeitsinitiativen vom Bund Naturschutz über die Parents for Future und so weiter. Und werden jetzt im Wintersemester oder im Winterhalbjahr vielfältig in Bayreuth Vorträge halten zu dem Thema. Und da bin ich auch ganz stark beteiligt, weil mir das so fehlt momentan, dass eben aktiv auf breite Teile der Gesellschaft zugegangen wird und auch dieser Klimaaktivismus genutzt wird, um die Botschaft eben zu verbreiten. Also das ist ja ein wunderbarer Aufhänger, dass man sagt, Teile der Bevölkerung sind so alarmiert und zwar zu Recht, dass sie eben diese Opfer auf sich nehmen und wir müssen alle was tun. Und momentan habe ich so diese Doppelrolle. Mir fehlt es, dass eben diese Vorträge gehalten wird, dass wirklich auf die Menschen zugegangen wird. Und jetzt mache ich gerade, versuche ich beide Rollen auszuüben, also zum einen selber in Aktion zu gehen, zum anderen eben auch zu mobilisieren, dass die Botschaft breiter in die Bevölkerung, dass auch dieser massiven Desinformation gegengewirkt wird. Und das wäre mein Wunsch, dass einfach Menschen, die sagen, Klimaaktivismus ist nichts mehr für mich, aber ich kann mir eben andere Wege vorstellen, Vorträge veranstalten im eigenen Umfeld, dass da einfach noch mehr versucht wird in diese Richtung.
Ja, Matthias, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, genau. Ich wollte ergänzen, also so Straßenblockaden sind ja sicher nicht für jeden was und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht selbst an sowas teilnehme und habe mich auch aus beruflichen Gründen dagegen entschieden. Es gibt aber der wesentliche Grund, warum solche Aktionen halt wirken, ist, dass die Personen aus ihrer Rolle raustreten. Und je mehr sie dafür aus ihrer Rolle raustreten und Opfer in Kauf nehmen, sich unbeliebt machen, desto mehr ist das Zeichen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und in abgeschwächter Form kann man solche Zeichen auch anders sehen, dass man vielleicht nicht strafrechtliche Regeln vermeintlich oder jedenfalls vermeintlich übertritt, sondern soziale Regeln. Also wenn ich jetzt auf die Klimakrise im Umfeld aufmerksam mache, wo das überhaupt nicht gerne gesehen ist, im Fußballverein, in der Fußballkabine, ist das normalerweise kein gängiges Gesprächsthema, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich in meiner Klimagruppe darüber rede. Und also, wann Aktivismus was bewirkt, ist, wenn er sich riskant anfühlt, auf irgendeine Art und Weise, dann bewirkt man was. Ansonsten bleibt man in seiner Blase häufig und verändert da jetzt nicht so viel. Das ist das, was ich aus den Geschichten gelernt habe.
Also letztlich mehr Mut ist der Hebel.
Genau.
Und auch ein bisschen.
Auch durchaus aus die Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen. Also das ist der Hinderungsgrund, weswegen halt auch die Politik nicht weiterkommt, weil Politiker halt darauf angewiesen sind, beliebt zu sein und dann sich scheuen, unbequeme Informationen so zu vermitteln, dass sie ankommen. Und es fühlt sich wirklich scheiße an im ersten Moment, aber danach ist es ein befreiendes Gefühl. Also für mich war das so vergleichbar. Ich merke immer, ja, dass ich, wenn ich länger nichts gemacht habe, nichts Ernsthaftes, sondern nur bei Twitter mit irgendwelchen Leuten geschrieben habe, dass ich dann unzufrieden werde und dass mich das nicht befriedigt irgendwo, sondern dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt muss mehr kommen. Und die längste Phase Ruhe, wo ich wirklich dachte, ah ja, jetzt ist gut, hatte ich, nachdem ich mich bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin selbst als Mitglied der letzten Generation angezeigt habe. Ich habe mit zitternden Händen diesen Brief eingeworfen, weil das auch fernab jeglicher Rolle ist, die ich vorher eingenommen habe. Aber danach hatte ich Ruhe. Ich hatte das Gefühl, ja, so muss es sein. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei der ersten Straßenblockade von Extinction Rebellion, an der ich da auch selbst sogar kurz teilgenommen habe, wo das Risiko relativ gering war. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, jo, das fühlt sich richtig an und so muss es doch sein.
Also letztlich auch wieder...
Lohnt sich da auch für einen selbst dieses Risiko einzugehen.
Also letztlich doch wieder so ein Loslösen von diesen, ich verhalte mich nach Gesellschaft und hinwenden zu, ich verhalte mich nach meinen Regeln, also zuwenden zu sich selbst dann auch.
Genau.
Absolut, das kann ich auch aus der persönlichen Erfahrung bestätigen. Also ich bin jetzt, sage ich mal, seitdem ich jetzt 1,5 Jahre aktiv bin im Bereich Scientist Rebellion, ziviler Ungehorsam, durch ganz viele verschiedene emotionalen Phasen gegangen. Also ich habe durchaus gebraucht, mich von meinem alten Leben sozusagen zu verabschieden und habe jeden Morgen drüber nachgedacht oder das Gefühl gehabt, ich bin hier im falschen Film. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass wir das, was wir tun, wirklich tunsten. Und habe noch viel so, ich sag mal, im alten Leben gehangen. Wir haben dann eben auch persönliche Veränderung vorgenommen, was ich jetzt gar nicht als Voraussetzung empfinde, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Für uns oder für mich hat sich das aber stimmiger angefühlt. Zum Beispiel auch nur noch ein Auto in der Familie zu fahren und möglichst viel eben mit dem Fahrrad etc. Also solche Veränderungen. Und alles, was in diese Richtung geht, sei es nun gesellschaftliches Engagement oder persönliches Engagement, hilft mir eben momentan ganz stark auch ja, mit der Sorge vor der Zukunft und der Klimakrise umzugehen, weil ich mich damit auch von dieser eigenen kognitiven Dissonanz ein Stück weit befreie. Also alles, was sich eben stimmig und richtig anfühlt als der richtige Weg, ist dann im Endeffekt auch befreiend und führt zu einer persönlichen auch Zufriedenheit trotz der Krisen. Ich merke das zum Beispiel auch, dass es mir wahnsinnig gut tut, vernünftige Stimmen als Podcasts anzuhören. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Claudia Kempfert oder den Kevin Climate, der Kevin Anderson, den ich sehr schätze, ein Professor in Uppsala, Bergen und ich glaube Oxford, der eben sehr intensive Vorträge hält über den Stand der Klimawissenschaft, die durchaus besorgniserregend sind, dann tut mir das gut, einfach weil er eine vernünftige Stimme ist, die die Wahrheit ausspricht und auch die Lösungen aufzeigt und er ja für mich so eine Stimme der Vernunft ist in diesem ganzen babylonischen Stimmengewirr der Desinformation. Und da kann die Message auch quasi eine herausfordernde sein. Mir tut es schon gut, dieser vernünftigen Stimme zuzuhören und es fühlt sich für mich beruhigend an, dass es eben doch auch Menschen gibt, die mit uns gemeinsam an den Lösungen arbeiten.
Ja,
und das möchte ich eigentlich ermutigen dazu, sich da auch nicht davon abschrecken zu lassen, dass man sich mit der Klimakrise beschäftigt, sondern auch wenn man da anfänglich vielleicht durch tiefe Täler geht, weil man doch noch an seinen alten Vorstellungen klammert, dass man daraus auch Kraft ziehen kann und sich daraus befreien kann und eben aus diesem Engagement und Veränderungen eine ganz andere Zufriedenheit und Ziele im eigenen Leben wieder erlangen kann.
Ja, vielleicht mal so gefragt noch, wenn man dich heute nimmt und vergleicht mit von, weiß ich nicht, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, als das Thema für dich auch noch komplett irrelevant war, bist du als Charakter gereift? Bist du heute die stärkere Person?
Also auf jeden Fall mutiger. Ich ich hätte früher große Schwierigkeiten gehabt, mich aus dem Mainstream rauszubewegen. Das war einfach ein Prozess. Erst das einfach völlig vernunftgesteuert zu machen, zu sagen, wir haben hier ein Problem und ich versuche jetzt an der Lösung eben auch im Widerstand mitzuwirken, ohne dass sich das für mich am Anfang, also einfach eine große Herausforderung war. Und das hätte ich mir vor 5 bis 10 Jahren nicht vorstellen können. Und ich kann es mir auch jetzt, mache ich das nur, weil das eben für mich in Relation zu der Herausforderung, vor der wir stehen, stimmig ist. Aber vor 5 bis 10 Jahren war ich durchaus ein anderer Mensch, würde ich schon sagen. Mir waren die ökologischen Krisen schon immer irgendwie klar. Ich hatte mich halt nur nicht intensiv damit beschäftigt. Also wir haben vor 5 Jahren zum Beispiel als Familie auch aufgehört, in Urlaub zu fliegen, weil wir gesagt haben, fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ich habe immer darauf gewartet, dass die Regierung solche Lebensstile reguliert. Ich habe wirklich immer darauf gewartet, schon seit 10 Jahren, wo ich wusste, das ist nicht gut fürs Klima und wir haben hier ein Problem und wir müssen gegensteuern. Warum werden diese Regelungen nicht erlassen? Und habe aber noch sozusagen mitgemacht und habe mir gedacht, naja, ob jetzt alle dürfen, mache ich es doch auch noch. Bis ich das nicht mehr gut angeführt habe und ich eben gemerkt habe, dass die Politik leider nicht in nächster Zeit entsprechend vernünftig handeln wird. Und deswegen ist eben auch unser Protest notwendig. Und das hat die Wissenschaft eben auch erkannt. Ich würde vielleicht kurz noch einen Passage zitieren wollen aus einem Bericht, der schon Anfang diesen Jahres erstellt wurde in Hamburg. Der nennt sich Hamburg Climate Future Outlook. Und der ist erstellt worden als Exzellenzcluster von Wissenschaftlern. 60 Wissenschaftler waren da beteiligt, und zwar eine Mischung aus Naturwissenschaftlern, Klimawissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern. Und die weisen eben auch dringend darauf hin, dass wir umsteuern müssen, dass die sozial-ökologische Transformation wichtig ist. Und in dem Bericht wird auch wirklich der gesellschaftliche Protest als der Schlüsselfaktor identifiziert. Also es ist nicht nur nice to have, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht ist, auch wenn die dort jetzt nicht genau beschreiben, sie verschreiben verschiedene Möglichkeiten des Protests, ohne das einzuordnen, was nun aus ihrer Sicht das Effektiveste ist. Aber wenn ich es mal kurz hier vorlesen darf, dann schreiben sie eben, die größte Chance auf eine positive Klimazukunft liegt demnach in der Handlungsmacht der Gesellschaft. Der Outlook, also dieser Bericht, zeigt dazu eine Reihe von Bedingungen auf, etwa, dass sich transnationale Initiativen und nichtstaatliche Akteure für den Klimaschutz engagieren und Proteste den Druck auf die Politik aufrechterhalten. Und das war mir einfach früher nicht bewusst gewesen, dass die Politik eben leider von alleine nicht die richtigen, ausreichenden Maßnahmen ergreifen wird, sondern dass es uns als Gesellschaft und diesen Druck auf die Politik, der dort beschrieben ist in diesem wissenschaftlichen Bericht, als Schlüsselfaktor braucht.
Matthias, ich würde gleich mal dazu fragen, ist diese Aussage was juristisch nützlich nutzbar ist? Weil wenn jetzt wirklich gesagt wird, wir brauchen den Druck auf die Politik, das ist ja die Form von Druck auf die Politik. Eine Petition ist kein Druck auf die Politik.
Ja, also das spielt dann wieder da rein in die Frage, ist das Ganze erforderlich, die Straßenblockade und die anderen Formen des zivilen Ungehorsams. Und wenn das von sozialwissenschaftlicher Seite kommt, ist das natürlich was, womit sich ein Gericht eigentlich beschäftigen müsste. Aber wie gesagt, bisher habe ich noch nicht einmal erlebt, dass ein Beweisantrag in diese Richtung durchgegangen ist, dass das Gericht dann tatsächlich den Beweis erhoben hat, sondern irgendwie wurschteln sie sich da immer raus.
Also dranbleiben, bis sie sich irgendwann nicht mehr rauswascheln können. Letztlich.
Ja, also es gibt da diverse kreative Maßnahmen. Also als Strafverteidiger ist einem das auch nicht komplett fremd, dass das Gericht einfach auf Spur schaltet und ignoriert, was da von Verteidigerseite oder Angeklagtenseite kommt. Übliche Reaktion ist, dass man dann in die Konfliktverteidigung geht, dass man versucht, im Gericht so viel Arbeit zu machen, dass es irgendwann sagt, ja okay, worauf einigen wir uns jetzt? Das ist natürlich auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja, dass sich das Gericht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Aber jetzt gerade in Berlin finde ich das schon eine interessante Option, wo das Amtsgericht Tiergarten eh besonders überlastet ist wegen der letzten Generation. Wenn da massenhaft Konfliktverteidigung vollzogen würde, dann wissen die wirklich nicht mehr, wie sie damit durchkommen wollen. Ja, oder was wir auch schon mal gemacht haben, ist, gerade wenn die sich dann so nicht so richtig festlegen wollten und dann bei den ganz milden Geldstrafen geblieben sind, dass wir dann gesagt haben, ja, entweder sie sprechen jetzt frei, oder sie sperren halt meine Mandantin hier ein. Die wird das immer wieder machen und sie hat dann auch selbst in ihrem letzten Wort gesagt, ja, über kurz oder lang werde ich dafür ins Gefängnis gehen und dann können wir das doch auch jetzt hier abkürzen. Und das war auch offensichtlich eine liebe, nette, ruhige Frau, also Jana Mestmecker, die kennt man ja auch aus den Medien, die hat das vor Gericht so gesagt und das hat die Richterin vollkommen aus ihrer Fassung gebracht in der Urteilsbegründung. Die war eigentlich schon relativ vertraut mit solchen Verfahren, hatte ihre Linie gefunden. Ist dann in ihrer Urteilsbegründung richtig emotional geworden. Ich lasse mich hier nicht erpressen und was soll das überhaupt? Und keine Ahnung, es gibt da schon so ein paar Möglichkeiten, die wir vielleicht dann auch verstärkt ergreifen werden. Oder was auch eine Idee ist, dass wir da einen hinsetzen, der dann sagt, ja, ich sehe es ja ein, unsere Zivilisation steht am Abgrund, besteht die Gefahr, dass uns hier in ein paar Jahrzehnten alles um die Ohren fliegt. Aber wenn ich mich nicht mit Petitionen durchsetzen darf, dann muss ich das einfach akzeptieren und dann darf ich auch nicht stören. um diese Absurdität dieser Argumentation einfach mal aufzuzeigen. Dass sie sich dann denken, ja, wollen die mich jetzt verarschen? Aber das ist ja genau das, was ich sage.
Ja, gerade bei eurer Richterin jetzt, Luca Conny, ne, wäre das ja interessant gewesen, weil die ja schon nah an euch dran war und wenn ihr dann sagt, na gut, dann lassen wir das halt alles, geht's halt ein Bach runter, okay. Gut, hypothetisch, weiß man nicht, was dann mal rausgekommen wäre. Luca, du hattest noch die Hand gehoben.
Genau, ich wollte nur noch mal betonen, dass es auch Fragen sind, die zumindest aus meiner Sicht am Ende auch nicht auf der Ebene des Amtsgerichts entschieden werden. Das heißt, ja, wenn wir da auf, ich sag mal, wegweisendere Urteile hoffen, dann sind das Sachen, die eben zum Beispiel auf der Ebene des obersten Landesgerichts in Bayern entschieden werden, die dann nochmal ihre Entscheidung revidieren könnten oder dann eben sogar auch auf Ebene des Bundesverfassungsgerichts, wo auch zumindest von Seiten der letzten Generation, ich sag mal, schon Überlegungen angestrebt werden in diese Richtung. Und genau, das heißt, wir befinden uns häufig aktuell eben noch auf der niedrigsten Ebene der Gerichte, also der Amtsgerichte. Und so, um dahin zu kommen, dass diese Fragen wirklich ernsthaft diskutiert werden, dass es auch Grundsatzurteile gibt, da muss man dann wahrscheinlich sowieso nochmal in die höheren Ebenen der Justiz.
Ja, Matthias, du schaffst schon mit den Füßen, ne?
Ja, genau. Also da wollte ich nochmal einhaken, weil das erfahrungsgemäß sind die Erfolgsaussichten jetzt für eine Anerkennung des rechtfertigenden Klimanotstands geringer, je höher man in der Gerichtshierarchie geht. Also bei den Oberlandesgerichten, da sitzen halt dann hauptsächlich alte Männer, die eine Justizkarriere hingelegt haben. Und da sind die Erfolgschancen deutlich geringer, als wenn man jetzt bei jungen Menschen am Amtsgericht ist, die sich dann vielleicht auch ärgern, wenn sie lesen, was die Oberlandesgerichte da machen und dann mal sagen, oh, nee, ich sehe das jetzt anders. Und also viele am Amtsgericht reden sich auch aus, ja, da müsste mal Oberlandesgericht so und so oder der BGH drüber entscheiden, aber gerade wenn es beim BGH liegt, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen werden, da sind meine da habe ich wenig Hoffnung drauf. Also das war auch schon eine Erfahrung, die ich bei Fridays for Future damals gesammelt habe. Bei den einfachen Lehrern hat man die Chance und bei einfachen Schulleitern dass die sagen, ja, ich finde das richtig und jetzt geht da mal zur Demo. Aber je höher man in der Hierarchie geht, dann in der Schulverwaltung, desto geringer werden die Erfolgsaussichten.
Vielleicht haben wir ja, naja, das zweifelhafte Glück, dass uns das Wetter, zumindest das Wetter, jetzt im Herbst hier auch ganz ordentlich um die Ohren fliegt und dann auch auf höherer Ebene vielleicht mal unabhängig von dem Prozess was verstanden wird. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder sehr spekulativ. Aber die Einschläge kommen ja immer näher und näher und werden immer mehr. Also wenn man sich jetzt erinnert an die die Steppenbrände in Australien und die Waldbrände in Kanada vor 3 Jahren, glaube ich, als Lytton, die Stadt in Kanada, abgebrannt ist. Das waren ja immer noch so, also in Ahrtal-Zeiten, das waren ja immer noch so spezielle Ereignisse. So, hui, was ist denn hier passiert? Und dieses hui, was ist denn hier passiert? Also das haben wir jetzt alle 3 Tage gerade in Europa. Und das ist noch eine Hoffnung, die man haben kann, dass man sagt, okay, jetzt kommen die Einschläge einfach so direkt und so vor Ort auch, dass das rafft dann auch, sag ich mal, der alteingesessene Richter im Oberlandesgericht?
Ja, also bei den Richtern mag das eventuell so sein. Ich habe diese Hoffnung auf jeden Fall gehabt, aber bin in den letzten 1-2 Jahren eher zu der, für mich persönlich zumindest, zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Probleme ja auch wieder Organisationsaufwand für die Politik bedeuten und dass das eher dazu führt, dass es einfach so viele Dinge gibt, die man gerade lösen muss, die dann vielleicht auch wieder nur indirekt mit der Klimakrise in Verbindung gebracht werden. Also wenn es zum Beispiel auch in der Zukunft wieder um Inflation geht, weil Nahrungsmittelpreise steigen und so, weil Ernten weniger werden. Ich glaube, dass es leider nicht dazu führt, dass wir mehr Energie darauf verwenden, die Ursachen der Klimakatastrophe zu bekämpfen, sondern dass es mehr in Richtung Symptombekämpfung vielleicht geht und wieder andere Themen präsenter werden und die Menschen das Gefühl haben, dass wir uns damit, vor allem die Politiker auch dann das Gefühl haben, dass wir uns damit mehr auseinandersetzen müssen, anstatt die Wurzel, sage ich mal, der Probleme anzugehen. Deswegen habe ich da persönlich leider keine sehr großen Hoffnungen.
Vielleicht mal so ein kleiner Ausblick, Matthias. Also es gibt so viele Gesetze mit Schutz der Zukunft, Lebensgrundlagen, dies und das und jenes. Und es ist ja alles so offensichtlich, wie die teilweise von Regierungen gebrochen werden und so weiter und so fort. Also es ist ja auch wirklich Gesetzesbruch, der da stattfindet. Was mich immer wieder wundert, ist, warum wird da nicht mal, also warum wird da, oder vielleicht auch, warum kann da juristisch nichts gemacht werden oder so wenig gemacht werden? Das mal doof gesagt, ist jetzt vielleicht juristisch ein schlechtes Beispiel, aber mal doof gesagt, dass man so ein Wissing einfach dazu zwingt, seine Klimaziele einzuhalten oder er fliegt raus und wird persönlich haftbar gemacht oder irgendwas in der Richtung halt.
Ja, also juristisch eingeklagt werden kann ja nur das, was gesetzlich geregelt ist. Und die Gesetze sind halt momentan noch so, dass sie nicht in Richtung Klimaschutz gehen. An ganz vielen Stellen. Das ist halt das, was die Politik ändern muss. Der Hebel, den man da hat und von dem man ja auch Gebrauch gemacht hat, war die Verfassungsbeschwerde, zum Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung war jetzt nicht so gut, wie sie die Klimabewegung stellenweise verkauft hat. Also der juristische Tenor, was der Gesetzgeber da wirklich machen musste, war nur genauer regeln, was er ab 2031 vorhatte. Aber der Inhalt der Entscheidung, da kam halt, da hat das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich gemacht, ja, jetzt befasst euch endlich mal damit, wie viel CO2 für die Pariser Ziele noch in die Luft gepustet werden darf. Und dann werdet ihr schon feststellen, wenn ihr euch dann damit befasst, ja, was soll jetzt ab 2031 passieren, dass dann von unserem 2-CO2-Budget halt nichts mehr übrig ist und dass dann die Klimaziele angepasst werden müssen. Das war letzten Endes das, wohin die Entscheidung ging. Befasst euch endlich mit dem CO2-Budget. Und als die Politik dann das Klimaschutzgesetz überarbeitet hat, da die Ziele angehoben hat, sodass sie wieder mit den aktualisierten europäischen Zielen zusammenpasste, das war der eigentliche Hintergrund, hat sie sich natürlich nicht damit befasst, wie viel CO2 dafür jetzt noch ausgepustet werden. Also in dem entsprechenden in der Gesetzesbegründung taucht der Begriff CO2-Budget oder irgendein Synonym an keiner Stelle auf. Das interessiert ihr einfach nicht und deswegen bleibt halt letzten Endes nur der Druck von unten.
Ja, vielleicht nochmal auf das Pariser Klimaschutzabkommen bezogen. Das ist ja ein Vertrag, der letztendlich auf der Ebene des Völkerrechts geschlossen wurde, also nicht auf der nationalen Ebene. Und dort hat man halt immer das, ja, man kann es als Problem, man kann es auch als wesentlichen oder wichtigen Bestandteil des Völkerrechts sehen, aber dass man Staaten nicht zu irgendwas zwingen kann. Die sind halt souverän und wenn dann sie ihre Rechte einschränken, dann können sie das nur selbst von sich aus machen. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, also diese, die im 5-Jahres-Rhythmus, meine ich, ausgegeben werden müssen von den Nationalstaaten, die sind nicht völkerrechtlich bindend. Das ist quasi eine nette Aufforderung oder eine Bitte. Das, was dann völkerrechtlich bindend ist, das ist das Monitoring und die Berichte, die gemacht werden müssen. Also Deutschland muss quasi darüber berichten, wie gut wir das machen, aber ob wir dann am Ende die Ziele erreichen, das ist zumindest nicht sanktionsbewehrt. Also Deutschland muss jetzt keine Strafe zahlen, nur weil wir die Pariser Klimaziele irgendwie nicht einhalten oder ähnliches. Also das ist dann auch wieder, sind dann am Ende so Spitzfindigkeiten, wo letztendlich eine Einklagbarkeit auch von der Regierung, dass man sie verantwortlich machen könnte oder sagen könnte, so, ihr habt jetzt hier Versprechen gemacht, die müsst ihr auch einhalten. Das ist dann leider im konkreten Fall meistens doch nicht so einfach möglich, weil die Staaten natürlich im Vorfeld sich schon auch darüber Gedanken gemacht haben und sich eben nicht so letztendlich so verantwortlich dann dafür machen.
Es sind ja vor allem auch sehr, sehr entscheidende Kleinigkeiten oder ne, wo man sagt, dann ist es halt ein Unterschied, ob ich verpflichtet bin, zu beweisen, dass ich es nicht hinkriege oder ob ich verpflichtet bin, das hinzukriegen. Also.
Genau, und das geht ja auch weiter in der deutschen Gesetzgebung. Also als ich mich damit begonnen habe, intensiv auseinanderzusetzen, der Durchschnittsbürger, und da habe ich in dem Bereich früher dazugehört, der kennt ja das Klimaschutzgesetz gar nicht, der weiß gar nicht, was ist dort eigentlich vereinbart und wie verbindlich sind diese Ziele. Also als ich mich damit begonnen habe, dann damit intensiv zu beschäftigen, war ich eigentlich erstmal beruhigt, weil dieser ganze Apparat mit den Sektorzielen und dass wir zumindest in Deutschland ein Klimaschutzgesetz haben und dass das monitoriert wird jährlich und dass es Sofortprogramme gibt, das hat mich zumindest ein Stück weit beruhigt, auch wenn mir schon klar war, das deutsche Klimaschutzgesetz ist nicht ausreichend. Also wir erlauben uns viel zu viel Budget, als es uns eigentlich nach Paris und den Klimazielen zustehen würde, zumindest um die 1,5 Grad einzuhalten, was ja das primäre Ziel sein sollte. Aber jetzt eben mitzuverfolgen, wie dann die Politik das momentan ja auch schon wieder aufweicht, diese eigenen Mechanismen, also das Sofortprogramm, was der unser Verkehrsminister ja erstellen müsste, was mich also damals eigentlich ein Stück weit beruhigt hat, wenn er also nicht das tut, was er soll, dass es dann dieses Sofortprogramm gibt. Das ist jetzt natürlich für jeden, der begriffen hat, wie wichtig die Einhaltung der Ziele ist, ein absolutes Desaster, wenn man mitbekommt, statt dass der Verkehrsminister jetzt eben, genau was du ja vorhin meintest, dazu mehr oder weniger gezwungen wird, das eigene Gesetz einzuhalten, werden ja jetzt die Sektorziele aufgeweicht. Und damit ist dieses ganze Monitorieren in der Zukunft einfach erschwert. Und das sind keine guten Signale. Also das ist einfach ein Grund mehr, warum es momentan sich lohnt, auf die Straße zu gehen, damit eben nicht weiter die Gesetzgebung noch aufgeweicht wird. Es muss genau in die andere Richtung gehen, was Mathis ja auch gerade schon meinte, dass eben das Klimaschutzgesetz gar nicht streng genug ist, wenn man es mit Paris abgleicht und was ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil gezeigt hat und eingefordert, dass sich mit dem CO2-Budget auseinandergesetzt wird und die deutsche Gesetzgebung daran angepasst wird, dass eben genau das erfolgt und nicht das, was die Politik momentan plant. Und das sind die Gründe, warum wir protestieren müssen und darauf immer wieder hinweisen. Wir haben Gott sei Dank ja sehr gute Expertengremien, die die Bundesregierung beraten, einen Sachverständigenrat für Umweltfragen, den ich extrem schätze, der auch wirklich eine Stimme der Vernunft ist und dafür eingesetzt ist, die Bundesregierung zu beraten und auch entsprechend klar Position bezieht, was getan werden müsste und auf den eben nicht gehört wird. Und das ist der Skandal.
Ja, wie du schon gesagt hast, ne? Die positiven Signale aus der Politik sind halt, sage ich mal, sehr dünn gesät, außer man ist jetzt bayerischer Bratwurstliebhaber, dann kommt da natürlich öfter was vom Söder. Ja, wir können jetzt natürlich noch sehr weit gehen, wir haben schon eine ganz schön lange Folge heute, ist okay, ist auch ein spannendes Thema. Ich würde jetzt trotzdem mal zum Ende kommen und einfach nochmal einen freien Slot jedem offen lassen. Also ob es jetzt wirklich nochmal was Thematisches ist, wenn man dann nochmal ins Gespräch kommt, es wird 5 Minuten länger, ist auch kein Problem. Ansonsten, falls ihr Verwandte grüßen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen, ne? Also einfach würde ich erstmal einen freien Slot eröffnen und dann schauen wir, ob noch was sich daraus entwickelt. Conny, magst du anfangen?
Ja, also Grüße an die Verwandtschaft, die sicherlich einiges erdulden muss, auch hier meine eigene Familie. Ganz herzliche Grüße an meinen Ehemann, ganz ernst gemeint. Nee, und zusätzlich ein ganz großer Dank an jeden, der sich engagiert. Also das sind die Menschen, die mir Hoffnung geben. Und wir müssen mehr werden. Und egal wie, erhebt die Stimme, leistet Widerstand, seid eine Stimme der Vernunft und steht dazu, was erforderlich ist. Und vielen herzlichen Dank an alle, die das gerade schon umsetzen und leisten.
Ja, Mathis?
Ja, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um auf mein aktuelles Projekt aufmerksam zu machen. Ich bin in die FDP eingetreten. Zur Überraschung vieler. Hintergrund ist, dass die FDP ja so ziemlich jede Klimaschutzmaßnahme bislang blockiert hat und immer gesagt hat, wir brauchen nur den Emissionshandel. Und wenn man sich dann mal dafür interessiert hat, also mit dem Emissionshandel können ja die meisten Leute gar nichts anfangen. Wenn ich dann mal in meinem Freundeskreis umfrage, ja, was ist denn das, hat kaum jemand eine Ahnung. Und wenn man sich mit dem Emissionshandel ernsthaft beschäftigt, dann ist er wirklich ein gutes Instrument, weil da das CO2-Budget klar vorgegeben werden kann und man da eine harte Grenze ziehen kann, die dann auch nicht überschritten wird. Und ein Handel ist es dann halt nur, weil mit dem CO2-Budget die Unternehmen da handeln können, aber das halt letzten Endes nicht überschritten werden darf. Unbequeme Folge ist dann, dass, wenn man das auch im Verkehrs- und Wärmesektor macht, die Benzin- und Gaspreise ganz stark ansteigen, die Leute also übersteigende Benzin- und Gaspreise gezwungen werden, auf Alternativen umzusteigen, was dann natürlich kein Verbrennerauto sein wird und auch keine Gasheizung, die irgendwie mit Wasserstoff betrieben wird. Das sind halt irgendwelche Märchen, die da in die Welt gesetzt werden. Und ich möchte jetzt als FDP-Mitglied kommunizieren, wir erreichen Klimaschutz dadurch, dass wir Benzin und Gas für euch zu teuer machen. Ich habe ja schon gesagt, es geht darum, unbequeme Botschaften zu vermitteln, und wenn diese unbequemen Botschaften von Seiten der FDP kommen oder auch von Seiten der CDU, die auch den Emissionshandel wollen, dann ist das meines Erachtens noch mal ein Stück wirksamer, und deswegen, da gibt es vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt nur darauf, die CDU und die FDP mit diesen unbequemen Botschaften in Verbindung zu bringen. Die wollen euch das Benzin und das Gas immer teurer machen, bis euch nichts anderes übrig bleibt, als so umzustellen.
Ja, ich sehe das bei Twitter bei dir immer wieder und finde es auch immer sehr gut. Ne? Also weil du halt genau wie du sagst, diese Verbindung also immer machst, so sagt irgendjemand aus der Partei, aus der Bundesebene zum Beispiel dies und das, und du, ja, aber wir als FDP. Ist ja immer gerne so ein Anfangshalbsatz. mal kurz gefragt, wenn jetzt irgendwie Leute hellhörig geworden sind und dir da vielleicht irgendwie auf Twitter ein bisschen Unterstützung geben wollen, wie finden die dich?
Ja, Twitter, da bin ich unter meinem Klarnamen, Mathis Bönte. Über die Kanzlei findet man mich auch. Da gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten.
Super. Ja, Luca, dann dein Slot. Es kommt, du bist in die CDU eingetreten. Gib's zu.
Nee, noch nicht. Wäre ja auch noch die junge Union wahrscheinlich bei mir. Nee. Ich möchte mich erstmal für die Podcast-Einladung bedanken, für die Möglichkeit, dass wir hier noch was erzählen konnten, unsere Sichtweise nochmal darlegen konnten, und möchte ansonsten abschließend aus von meiner Position sagen, dass ich es wichtig finde, dass wir die Klimakrise als unser Problem letztendlich begreifen. Und ich nehme es wahr, also ich bin jetzt 21 Jahre alt und nehme wahr, die Menschen, mit denen ich auch gemeinsam zur Schule gegangen bin, die irgendwie ähnlich alt sind wie ich, dass die gerade sehr ihre persönliche Karriere, ihren weiteren Lebensweg im Blick haben und ja, gucken, dass sie irgendwie einen guten Job, viel Geld verdienen und sowas in die Richtung in nächster Zeit. Und ich merke immer mehr, dass das für mich keine richtige Option ist, und ich möchte den Appell starten an die Zuhörenden hier, dass wir diese Krise verursacht haben und wir diese Krise aus meiner Sicht auch bewältigen müssen in erster Linie, und dass diese Klimakrise größer ist als Einzelpersonen, sondern wir sind gerade dabei, letztendlich über die irreversiblen Kipppunkte zu entscheiden, ob wir in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden auf der Erde ein lebenswertes Klima haben oder nicht. Und da bin ich dazu bereit und ich glaube, es braucht viele Menschen, die dazu bereit sind, im Zweifel auch ihren eigenen Wohlstand oder ihren eigenen Lebensweg dem zumindest ein Stück weit unterzuordnen. Und deswegen der Appell, genau, hier vielleicht über die eigene Lebensplanung nochmal drüber nachzudenken, denn wenn die Klimakrise voll durchhaut, dann ist mit dem verdienten Geld in 40, 50 Jahren vielleicht auch nicht mehr so viel zu kaufen.
Auch Zukunft wird aus Mut gemacht und ja, danke, dass ihr den habt und vielleicht noch einige angestiftet habt.
Dankeschön.
Danke dir.